Ja, wer glaubt heute noch einen geistlichen Aufbruch oder Erweckung? Wir haben es gehört, wir hören Geschichten aus Indien, und du hast noch gesagt, Türkei, Iran, und das ist ermutigend, wirklich ermutigend. Aber heute hier in Europa, wer glaubt noch, dass hier in Europa, hier in diesen Breitengraden, Menschen in wirklich grossem Mass zum Glauben kommen, dass die Gesellschaft wieder nach Gott fragt, dass die Gesellschaft sich wieder nach dem ausrichtet, was Gott gesagt hat oder uns in der Bibel überliefert hat, dass sie sich nach Jesus Christus ausrichtet. Wer glaubt heute noch an geistlichen Aufbruch? Wenn man ein bisschen nüchtern anschaut, dann merkt man, dass der Trend irgendwo in eine andere Richtung geht. Immer weniger Leute glauben an Gott, in dem Sinn, wie wir es von der Bibel her verstehen, in dem Sinn, wo viele da innen auch ihr Leben dann auch ausrichten. Ich lese ab und zu Artikel so zu dieser ganzen Thematik, und im letzten Jahr hat es einen interessanten Artikel gegeben, im Spiegel, also eine deutsche Zeitschrift, wo es heisst, die Deutschen, also man kann sicher da von der Schweizer reden, nehmen Abschied von Gott, ohne Schmerz zu empfinden oder Zorn. Gott scheidet aus dem Leben vieler Millionen. Zwei Jahrtausende hielt sich der Glaube an den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Er überstand Kreuzzüge, Inquisition, Aufklärung und Holocaust. Nun aber ist dieser Glaube vom Schwindsucht wie von einer unheilbaren Krankheit befallen. Und so vor der Weihnacht gibt es auch immer wieder viele Umfragen über Glauben und Gott und die Welt. Und in einer ist gestanden, dass zwar noch zwei Drittel angegeben haben, irgendeinen Gott zu glauben, aber nur noch 25 denken, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Kann man in so einer Zeit, wo ja auch Tendenz drin ist, kann man in so einer Zeit wirklich noch an einen geistlichen Aufbruch glauben? Oder ist die Menschheit nicht viel zu emanzipiert, viel zu aufgeklärt, viel zu vernünftig, um noch zum Glauben zu kommen? Sind wir Christen nicht einfach eine Gruppe, die immer irgendwo kleiner wird, unbedeutender, wo immer weniger ernst genommen wird? Ist es ein Beten, ist es Hoffen? Ist es nach Gott fragen, nicht einfach ein frommer Wunsch? Redet die Bibel selber nicht davon, am Ende der Zeit, von der kleinen Schar? Oder von dem, dass eben Gottlosigkeit immer mehr zunehmen wird? Und irgendwie ist ja die Hoffnungslosigkeit verständlich. Aber eine gewisse Resignation. Aber ich würde sagen, dass Hoffnungslosigkeit und Resignation nie von Gott kommt. Nie. Es kommt nicht von Gott. Wie ist das bei dir? Wünschst du dir einen geistlichen Aufbruch? Wünschst du dir, dass noch etwas geht? Wünschst du dir, dass da in der Gemeinde, in deinem Umfeld, in deinem Leben Gott Raum gewinnt? Oder hast du dich bereits gewöhnt, dass nichts mehr geht? Vor zwei Jahren circa, also gut, so zweieinhalb Jahre in meiner letzten Phase, so als Pastor in der Veg Langenthal, hat mich der Zustand, den ich jetzt ein bisschen beschrieben habe, sehr zugesetzt. Irgendwie hat es mich selber überkommen, so die Hoffnungslosigkeit und die Resignation. Und vor allem habe ich gemerkt, es hat auch Zweifel ausgelöst bei mir Gott gegenüber. Wer er ist, was er kann tun, all die Verheißungen und was ich sehe, also die gewisse die Diskrepanz. Und dann schaust du in die Gemeinde, und ich hatte dort eine schwierige Phase in der Gemeinde, und dann sieht man, wie die Menschen miteinander umgehen und das nicht viel besser ist wie sonst in einem Verein, manchmal noch viel schlimmer. Ja, das macht auch etwas mit einem. Und ich habe wirklich Gott zweifelt. Und in einer stillen Woche, kurz bevor ich irgendein Anleiter geworden bin, ist Gott mir auf ganz verschiedene Arten begegnet. Aber ich habe mich wieder Gott aussetzen. Das sind so Symbole, mir wie so vor die Füsse gegeben worden, so Verwanderung, so Steinherzen, wo mir eigentlich noch nie so wirklich aufgefallen sind. Plötzlich sind drei da. Oder ein prophetisches Bild, das jemand für mich gehabt hat, das genau das aufgenommen hat, das in meinem Kopf oben abgeht. Und auch die Verheißung, dass Gottes Licht die Gedanken wird verdrängen und so weiter und so fort. Also dort, wo ich Gott gesucht habe, dort, wo ich mich wieder nach ihm ausgerichtet habe, ist Gott gekommen und hat mindestens in mir wieder einen gewissen Aufbruch hat stattgefunden. Und das ist bis heute so geblieben. Wie gesagt, Resignation und Hoffnungslosigkeit ist nie von Gott. Im Alten Testament berichtet im 2. Chronikbuch, Kapitel 34, lesen wir von einer Zeit, die in vielem ähnlich ist wie heute. Oder war ist wie heute. Es haben auch gottlose Zustände geherrscht in der Stadt Jerusalem. Also wir sind in Juda, haben fremde Götter überhand bekommen. Jeder hat seine Religion gebaut, jeder hat gerade dort gefragt nach dem Sinn vom Leben, wie es ihm gerade gedunkt hat. Es hat da sehr viele Möglichkeiten gegeben. Nur der eine Gott, der lebendige Gott, der Gott der Väter, von ihren Vätern, den haben die Menschen vergessen. Der Tempel hat eine Bedeutung verloren. Sogar die Schriftrolle, und das war damals die Bibel, also das Gesetz von Gott, das ist vergessen gegangen. Und das Verrückte ist, niemandem ist das aufgefallen. Es haben sich heute mal daran gestört, dass es nicht mehr gibt. Es ist wie verstaubt. Also das Gesetz ist verstaubt und der Glaube an Gott ebenfalls. Niemand hat es vermisst. Die damals aufgeklärten Menschen hatten den Eindruck gehabt, sie wissen es besser, sie wissen es selber. Und sie haben die wunderbaren und grossartigen Erfahrungen, wo sie sicher noch davon gehört haben, wie nicht mehr ernst genommen und immer mehr vergessen. Man ist so ein bisschen an den Spiegelartikel erinnert, was heisst, die Menschen nehmen Abschied von Gott, ohne Schmerz zu empfinden oder Zorn. Viele Jahre hielt sich der Glaube an den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Nun aber ist dieser Glaube von Schwindsucht wie von einer unheilbaren Krankheit befallen. Und dass sich an dem etwas ändert, haben sogar die Frommsten aus der damaligen Zeit, die Frommsten im Land, nicht erwartet oder nicht gerechnet. Und dann ist noch ein 8-jähriger König, ein 8-jähriger Bub König geworden. Josia hätte geheißen. Sein Vater ist aus politischem Motiv bereits mit 24 umgebracht worden, also gelüncht worden. Sein Grossvater, der Manasse, der ist 55 Jahre an der Macht und hat den ganzen geistlichen Zerfall von Juden vorantrieben. Also der hat nicht wirklich Vorbilder gehabt, der 8-jährige Josia. Also eigentlich eine Marionette und ist von so jemandem wirklich eine geistliche Führung, eine geistliche Veränderung zu erwarten. Viele haben gedacht, das Chaos, der Zerfall geht weiter, die Gottlosigkeit wird weiter zunehmen. Es ist halt so, man könnte nichts dagegen machen. Und dann lesen wir etwas sehr Erstaunliches von dem Josia. Also mit 8 ist er König geworden und dann heisst es, 8 Jahre später, in seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen. Oder andere Übersetzung heisst zu suchen. Also der Bub ist 16 geworden, also Teenager, hat den Bären vom schwierigen Teenie-Alter. Also in einem schwierigen Alter, in einem schwierigen Umfeld, mit wenig Vorbildern, passiert das. Und ich kann mir sagen, das ist ein echtes Wunder. In dem herausfordernden Alter, wo heutzutage viele Jugendliche, die gerade so in diesen Breitengraden wie uns da aufwachsen oder in Gemeinden aufwachsen, wo viele am Glauben den Rücken kehren, in dieser Phase fragt Josias nach Gott. Josias hat angefangen, nach Gott zu fragen, ihn zu suchen. Und wenn wir heute über geistlichen Aufbruch nachdenken, liegt da drin der Schlüssel. Das war damals so und ist heute noch genau gleich. Jede Veränderung, jeder geistliche Aufbruch fängt an im eigenen Herzen. In meinem Herzen, wenn ich wieder ganz schlicht, ganz kindlich nach Gott frage und mich nach ihm ausrichte. Hast du heute Morgen nach Gott gefragt? Hast du ihn gesucht? Dein Herz nach ihm ausgerichtet. Geistlicher Aufbruch fängt nicht damit an, dass wir schwierige Umstände bejammern. Dass wir uns nach guten alten Zeiten zurücksehnen. Oder dass wir andere dafür verantwortlich machen. Geistlicher Aufbruch fängt an in meinem Herz, in meinem Fragen nach Gott, in meinem Suchen nach Gott, in meinem Aufmachen nach Gott. Und oft fängt das ganz schlicht und oft auch sehr unsichtbar an. Es hat nichts für das gesprochen, nichts. Nach menschlichen Überlegungen haben das eigentlich gar nicht passieren, was da passiert ist. Aber wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und es gibt noch heute die Wunder. Im Iran, in der Türkei, in Indien. Und ich lese aktuell das Buch von Eric Mattaxas. Wunder, ich weiß nicht, wer das kennt. Der Autor erzählt da rein oder beschreibt da rein verschiedene Wunder. Und er hat sich gesagt, dass er nur in seinem Freundeskreis umfragt und dort fragt, was habt ihr mit Gott erlebt? Und ist sehr erstaunlich, was da rauskommt. Also er kennt scheinbar auch ganz viele Leute. Der Schriftsteller. Aber er hat gesagt, mehr von seinen schriftstellerischen Qualitäten, da, was er schreibt, das wird er überprüfen. Das heisst, das soll wirklich stimmen. Und er beschreibt, die Menschen körperlich, von körperlichen Beschwerden geheilt werden, die Wunder von innerer Heilung, wie Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Also sehr erfrischend, sehr ermutigend. Also nicht einmal ein gutes Buch zu lesen, kann ich dir das sehr empfehlen. Oder auch der Tipp oder das Vorgehen von ihm, fragt du mal in deinem Freundeskreis nach, was Menschen mit Gott erlebt haben, was für Wunder sie mit ihm erlebt haben. Oder ich denke auch in meinem Umfeld an eine Lehrerin von unserem Sohn Simon, noch in Langenthal. Also irgendwie hat sich das so gegeben. Also man trifft sich auch natürlich an Elterngesprächen und dann bin ich in Uniokei-Gruppen und dort war sie auch und wir sind so ein bisschen in Kontakt gekommen und wir haben einen Alpha-Life-Kurs durchgeführt in der Gemeinde. Und dann habe ich sie eingeladen und schon ihre erste Reaktion hat mich sehr gefreut, weil sie hat sich gefreut, dass ich an sie gedacht habe und sie einlade. Und sie ist dann wirklich sehr treu in den Kurs gekommen, hat eigentlich auch Fragen gehabt, irgendwo ist nichts passiert. Und dann kurz, bevor wir dann abgereist sind von Langenthal, hat sie mich dann mal noch angekickt. Also das war etwa 3 Wochen, 4 Wochen nach dem Kurs gewesen und hat gesagt, dass sie sich mit einer Lehrerin getroffen hat, mit einer Mitlehrerin, Kollegin, und dass sie ihr Leben ganz bewusst Jesus gegeben hat. Und mich hat das sehr bewegt, ganz schlicht, aber Gott hat einen geistlichen Aufbruch in dem Leben von dieser Frau geschenkt. Mit 20 Jahren heisst es dann, dass Josia angefangen hat, den Tempel zu reinigen. Die Götzenstatuen hat er entfernt, der König hat für Ordnung gesorgt. Dem König war wichtig, dass das, was er mit Gott erlebt hat, dass das erstens mal konkret wird in seinem Leben und dass es auch konkret wird in seiner Aufgabe. Er hat gemerkt, mein Leben mit Gott, das ist keine Privatsache. Er hat das Umfeld mit dem konfrontiert. Der junge König hat seinen Glauben leben. Und er hat mutige Schritte unternommen, verbunden mit seinem Amt. Er hat Leitung übernommen. Mutige Schritte unternehmen und Leitung übernehmen, ist ebenfalls wichtig, damit der geistliche Aufbruch passiert. Nach Gott zu fragen, braucht Mut. Zu seinem Glauben zu stehen, braucht auch Mut. Und ich denke, es ist in der heutigen Zeit immer mehr. Und ich möchte euch ermutigen. Resignation und Hoffnungslosigkeit ist nie von Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, heute ist es viel einfacher, zu seinem veganen Lebensstil zu stehen oder zu seiner Metrosexualität oder Homosexualität. Es ist manchmal einfacher, habe ich den Eindruck, sich für das zu outen, als für den Glauben zu outen. Und mir ist bewusst, dass es Mut braucht, dass es auch Weisheit braucht. Und darum brauchen wir auch aneinander, dass wir einander ermutigen, dass wir füreinander beten und dass wir zu dem stehen können, von dem unser Herz tief überzeugt ist. Und die Auswirkungen bei Josia sind ganz gewaltig gewesen. Mit 26 hat Josia angefangen, den Tempel wieder in Ordnung zu bringen. Also einiges muss da passiert sein, vieles ist zerfallen. Eine grosse Unordnung, man hat über Jahre nichts investiert. Josia war wichtig, nicht nur äußerliche Ahnung zu bringen im Land, sondern ihm war wichtig, dass auch der Ort, wo Gott gefeiert wird, wo Gott angebetet wird, dass der wieder in Ahnung kommt. Und auch diese Sache, kann man das im 2. Chronik 34 können nachlesen, ist das sehr super, sehr zielstrebig, ist da der König an das Thema angegangen. Also auch da sehr eindrücklich und ich empfehle von dem Lernen. Und bei diesen Renovationsarbeiten ist per Zufall das Gesetzesbuch von Mose gefunden worden. Also die Schriftrolle, man geht davon aus, dass das die ersten 5 Bücher von Mose waren, sind zum König gekommen und sind ihm vorgelesen worden. Und dann heisst es vom König: Als der König hörte, was in dem Gesetz stand, zerriss er betroffen sein Gewand. 2. Chronik 34, Vers 19. Also der Josias war betroffen. Betroffen. Wenn jemand seine Kleider zerreißt, dann war das damals ein Ausdruck gewesen, dass da, wenn ich höre, dass da, wenn ich hier erlebe, dass mich das persönlich betroffen macht. Die Josias hat gemerkt, dass er und sein Volk nicht so lebt, wie er da jetzt gerade von Gott gehört hat, wie Gott das ursprünglich gedacht hat. Er hat gemerkt, dass da, was eigentlich Gott mit seinem Volk abgemacht hat, dass er und sie sich als Volk nicht daran gehalten haben. Er hat die Passagen gehört, wo Gott ganz klar sagt, wenn ihr meine Wege verlässt, werde ich euch auch verlassen. Die Passagen, was heisst, wenn ihr euch von mir zurückzieht, werde ich mich auch von euch zurückziehen. Und Josia war betroffen gewesen. Und er hat sein Volk gesehen und sein Leben gesehen. Und er gesehen, wie sie Sünder sind, wie sie versagt haben. Wie sie Menschen sind, die Gottes Wort gebrochen haben, wie sie Egoisten sind. Josia war erschrocken über sich selber und über sein Volk. Löst Gottes Wort bei dir Betroffenheit aus? Also die Bibel fordert uns ja nicht auf, unsere Kleider zu zerreissen. Aber sie hat den Anspruch, immer wieder auch eine Betroffenheit auszulösen bei uns. Wann hat dich das letzte Mal Gottes Wort getroffen? Wann ist dir das letzte Mal aufgefallen, dass du weit weg eigentlich von Gott bist? Oder wann hast du das letzte Mal über Gott gestaunt? Über eine Zusage, über seine Liebe. Wenn er dich in deiner Unvollkommenheit vorbehaltlos annimmt und dir vergebt. Oder Josias, der hatte ja eigentlich noch einiges vorzuweisen gehabt. Er hat ja nichts gemacht. Nicht nichts gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Er war, denke ich, frömmer gewesen als viele andere. Besser als viele andere. Er hat ja aus bestem Wissen und Gewissen versucht, den sogenannten Gottesdienst wieder einzuführen. Aber da hat er gemerkt, es langt nicht, es langt noch nicht. Er hat gemerkt, kein Mensch kann von Gott bestehen. Er hat in diesen Schriften ja gehört, wie Gott ist, was für eine Liebe er zu seinem Volk hat, aus was für Motiv er sich überhaupt mit seinem Volk verbunden hat. Er hat von dem Bund gelesen, wo er mit dem Mose eingegangen ist und damals mit dem Volk in der Wüste Sinai. Er hat davon gelesen, von diesen Bundesbestimmungen, die nicht dazu da sind, um Gesetzlichkeit aufzubauen, sondern die dazu da sind, dass Ordnung besteht, innerhalb der Menschen, im Miteinander, aber auch Ordnung in der Beziehung zu Gott. Und er hat gemerkt, dass er von Gott so nicht bestehen kann. Aber wenn er viele gute Taten gemacht hat, er hat gemerkt, dass Gott will sein Herz. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat, um uns Menschen zu retten. Retten, weil wir verloren sind. Und das, was Jesus gemacht hat, kann man eigentlich auf 2 Punkte reduzieren. Er hat uns einerseits das Herz von seinem Vater gezeigt, von seinem Vater im Himmel. Er hat in x Versionen, Geschichten, x Erlebnisse zeigt, wie Gott uns annimmt. Was für eine Sehnsucht er zu uns hat. wie vorbehaltlos seine Liebe zu uns ist. Dass er eigentlich nur ein Ziel hat, dass wir zu ihm kommen. Das ist die Liebe, das Herz vom Vater. Und er hat uns, und das Zweite mit seinem Sterben am Kreuz, hat er uns den Zugang zu seinem Vater ermöglicht, aber er hat uns auch den Zugang zu unserem eigenen Herz ermöglicht. Er hat uns gezeigt, wie verloren wir sind, wie sehr wir Gott brauchen. Er hat uns unser Herz gezeigt, dass wir ohne ihn nie könnten bestehen. Oder die Betroffenheit von Josias, die hat die Bußbewegung ausgelöst. Und Buß muss für mich immer zwei Bewegungen haben. Die eine Bewegung ist zum Herz von unserem Vater im Himmel. Und die andere Bewegung ist zu unserem eigenen Herz, wo vor Gott nicht bestehen kann. Zum Vater im Himmel, wo es Vorbehalt annimmt, und zu unserem Herz, wo wir mehr und mehr merken, dass wir Gott mit jeder Faser von unserem Leben brauchen. Also Buß, die zwei Seiten, das sind wie zwei Seiten von einer Medaille. Und da gibt es Phasen, wo uns die eine Seite mehr anspricht, und da gibt es Phasen, wo uns die andere Seite mehr anspricht. Und wenn wir es auseinandernehmen, dann kommt es früher oder später in eine Schieflage. Wir haben letzten November eine Pastorenkonferenz gehabt. Stephen Beck war ein Referent, ein Gemeindegründer. Und der hat in meinen Augen das Evangelium in einem sehr guten Satz, griffigen Satz zusammengefasst. Er sagt, Gnade ist die Erkenntnis, in mir selber bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können, und in Jesus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und da merkt man wieder die zwei Bewegungen zu meinem Herz. Sündiger, als ich jemals hätte glauben können, und zu unserem Vater im Himmel, zu Jesus geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Das ist Buß. Und da ist geistlicher Aufbruch, wenn beide Richtungen in unserem Leben stattfinden. Und wenn beide Seiten wir immer wieder in beide Seiten eintauchen, wenn das stattfindet, dann werden wir noch gesetzlich werden. Weil es geht ja um mich, in erster Linie um mein Herz. Und es geht um Gottes Liebe, um mich antreibt, und nicht irgendwie um ein Leistungsdenken. Also Josias war betroffen, und bei Josias haben die Bewegungen stattgefunden. Er hat die Liebe von Gott erkannt und sein eigenes Herz, und er ist mit dem zu Gott gegangen. Aber er ist dort nicht stehen geblieben. Er hat Boten dann zu der Prophetin Hulda geschickt und sie gefragt, was sollen sie jetzt machen, und das, was sie dann, was er dann gehört hat von ihr, ist nicht wirklich erbaulich gewesen. Sie hat eigentlich zusammengefasst gesagt, dass das Gericht wird kommen, dass der Untergang von Israel, dass der wird eintreffen. Und das einzige Positive eigentlich an der Botschaft ist, dass er, der König Josias, das alles nicht mehr selber erleben muss. Und mich dann sehr erstaunt ist in dieser Geschichte die Reaktion von Josia. Er hat das gehört. Eigentlich hat er gehört, es ist zu spät. Das Gericht wird eintreffen. Und dann konnte er denken, ja, das ist ja nicht in meiner Zeit. So quasi so nach mir die Sintflut. Oder eine Resignation oder eine Hoffnungslosigkeit, eine Verbitterung. Aber all das ist nicht eingetroffen. Trotz seiner trüben Aussichten hätte Josias sich nicht mit dem Zustand abgeben oder anfreunden, wo gerade stattgefunden hat. Er ist erst recht aktiv geworden. Er hat die Verantwortung versammelt, hat das Wort Gottes eben nicht nur unter sich lesen lassen, sondern hat das Wort Gottes ins Volk gebracht. Und auch da hat eine Bewusstbewegung im ganzen Volk angefangen. Aber auch diese Bewegung hat bei sich selber gestartet. Wir lesen im 31. Vers: Nach der Lesung des Buches schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Als zuerst hat sich die Josias verpflichtet, und dann haben sich Menschen verpflichtet, mit Gott zu leben. Und so hat der geistliche Aufbruch immer mehr Kreis gezogen, immer mehr Dynamik bekommen. Und einen Vers weiter lesen wir: Von da an hielten die Einwohner Jerusalems sich an den Bund, den sie mit dem Gott ihrer Vorfahren geschlossen hatten. Und wir merken da einen geistlichen Aufbruch. Fängt bei unserem Herz an, fängt beim Herz von Gott an und geht weiter, wenn wir unser Herz, wenn wir unser Leben für Gott verpflichten. Also wir sehen, es fängt bei uns an. Es sind zwei Bewegungen, zwei Seiten von einer Medaille, unser Herz und Gottes Herz. Wenn wir seine Liebe entdecken, wenn wir Verantwortung für unser Herz übernehmen, dann darf es zu einem Aufbruch kommen. Und weil Gottes Liebe beständig bleibt und weil wir Verantwortung über unser Herz übernehmen oder übernehmen müssen, darum darf man nicht resignieren. Resignation bringt uns nicht weiter. Wir müssen bei uns anfangen und dürfen Grosses von Jesus erwarten. Traue ich Gott zu, dass er heute noch einen geistlichen Aufbruch schenken kann? Bin ich bereit, in meinem Herz anzufangen? Oder ganz konkret, gibt es in meinem Umfeld, in meinen Augen hoffnungslose Menschen, wo ich wieder ganz neu für sie beten? Wir singen jetzt ein Lied zum Abschluss, darf ich euch bitten. Und ich möchte euch bitten, diese Fragen zu stellen. Aber ich möchte euch auch auffordern, den Bund, den Josias mit Gott geschlossen hat, und den Bund, den Josias zusammen mit seinem Volk mit Gott geschlossen hat, ich möchte auffordern, auch den Bund in deinem Leben wieder mit Gott zu erneuern. Oder überhaupt zu schliessen. Vielleicht hast du noch nie einen Bund mit Gott geschlossen, noch nie mit Gott verbunden. Dann ist nach dem Lied Gelegenheit aufzustehen und ganz bewusst den Bund mit Gott einzugehen, Ja zu sagen. Bund heisst ja Ja zu sagen, sich für Gott zu entscheiden. Aber ich merke, ich will den Bund wie erneuern. Und da stehen ihr an verschiedenen Orten. Vielleicht hast du gemerkt, ich habe nicht resigniert. Und ich würde Gott sagen, ich schenke mir wieder ganz neue Sehnsucht, den Wunsch. Oder vielleicht willst du wieder ganz neu nach Gott fragen. Ihn suchen, wie der Josias ganz am Anfang. Vielleicht merkst du, dass es auch Sachen gibt, die zwischen mir und Gott stehen. Du kennst eigentlich das sündige Herz und merkst, da gibt es Sachen, die ich müsste ablegen und ausräumen. Oder vielleicht gibt es ganze Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, die würde ich wieder ganz neu Gott zur Verfügung stellen. Mich für Gott zu verpflichten. Ja zu sagen, den Bund erneuern. Wir singen jetzt ein Lied, und wenn du den Bund mit Gott willst erneuern oder willst neu eingehen überhaupt, dann bitte ich dich aufzustehen zu dem Lied. In dem Lied heisst es auch, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen, und ich komme nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Also, wenn du neu willst Ja sagen zu Gott, dann mutige ich dich aufzustehen. Wenn es noch nicht dran ist, dann denke über das nach, was Gott dir sagen will. Gott segne euch.